Ja, schönen guten Abend im Capathlon. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Veranstaltung. Ja, wir freuen uns wie immer, dass Sie so zahlreich hier sind. Also es scheint auch Philosophie ist ein Thema, das die Leute brennend interessiert. Gut, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin Interface-Designer und arbeite mit meiner Firma hier in Linz. Bin seit meiner Kindheit an sozusagen begeisterter Naturwissenschaftsfreund und auch sonst freut mich das Denken und das Debattieren recht. Das ist der Grund, warum ich hier unter anderem als Gastgeber geladen bin. Ja, damit sind wir eigentlich schon beim Vortrag an sich. Der Vortrag heute beschäftigt sich mit dem Nutzlosen. Und zwar stellt sich die Frage, wie wir als Leistungsgesellschaft mit dem Nutzlosen an sich umgehen. An sich sind sozusagen unsere gesamten Wege zum Glück zumeist definiert dadurch, dass wir etwas erreichen müssen und um das zu erreichen, müssen wir leisten. Nun gibt es aber viele Bereiche, in denen sozusagen das scheinbar Nutzlose existiert und die Frage, die sich stellt, ist eben, wie reagieren wir auf so etwas? Ja, dazu haben wir heute zwei Gäste da, die verknüpft sind mit einem Projekt. Das ist ein Schulprojekt von Linz 09. Und zwar das Projekt I like to move it, move it. Und im Zuge von diesem Projekt werden Schüler sozusagen eingebunden in Theater-Workshops, kann man sagen. Mhm. Und Christine Geig ist eine der Choreografinnen, die dort mit den Schülern arbeitet. Und wird uns jetzt anschließend ein bisschen was über das Projekt an sich erzählen. Robert Pfaller ist, also vielleicht noch kurz erwähnt, also Sie sehen die Biografien der beiden, wenn Sie das Heft durchblättern. Ich erwähne nur ganz kurz, dass Christine Geig in dieser Saison 2007-2008 Artist in Residence im Tanzquartier in Wien war. Und neben ihrer Tätigkeit als Choreografin hat sie einen Lehrauftrag für Performance-Theorie am Institut der Theaterwissenschaften Wien. Es gibt da noch viele, viele Dinge, die Sie sich anschauen können in der Biografie. Die Liste ist lang. Ja, dann kommen wir zum Herrn Robert Pfaller. Robert Pfaller hat Philosophie studiert und hatte Gastprofessuren in Wien, Berlin, Chicago, Zürich und Straßburg und unterrichtet nun Kulturwissenschaft und Kulturtheorie an der Kunstuniversität Linz. Ich weiß ja schon längere Zeit. Internationale Beachtung fand er durch seine Studien über das Thema Interpassivität. Und Sie können heute Abend auch zwei Bücher von ihm erwerben, die hinten am Büchertisch aufliegen. Das eine ist das neueste, ist das Schmutzige Heilige und die reine Vernunft. Symptome der Gegenwartskultur und Ästhetik der Interpassivität. Und ein weiteres wichtiges Buch ist Die Illusion der Anderen über das Lustprinzip in der Kultur. Ja, gut, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja, ich würde dann das Gespräch eröffnen und Sie bitten, vielleicht über das I like to move it, move it Projekt zu sprechen.
Wir sind per Du, oder?
Ja.
Ja, ich bin eine der Choreografinnen, die eingeladen worden ist, von Linz 09 bei dem Schulprojekt mitzuwirken. Und das Projekt ist deswegen besonders, es gibt natürlich viele Kunstprojekte an Schulen, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. In dem Fall ist es so, dass es so groß angelegt ist und sehr viele Querverbindungen zulässt über ganz Oberösterreich. Es im selben Zeitraum arbeiten, 60 Choreografinnen und Theaterregisseure mit Schülerinnen an Projekten, die dann Aufführungen haben oder auch nicht. Und dieses oder auch nicht ist eine Überleitung zu dem Thema der Nutzlosigkeit, weil das Besondere an diesem Projekt ist wahrscheinlich, dass es etwas in die Schule tragen will, was die Schule überhaupt nicht so gut verträgt, nämlich, dass man nicht so genau weiß, wofür es gut ist, man weiß nicht, was herauskommt. Mit Mann meine ich weder diejenigen, die das anleiten, so wie wir, die Choreografinnen und Regisseurinnen, noch die Schüler noch, und schon gar nicht der Schulkosmos. Ich bin zum Beispiel in Perg an einem Oberstufenrealgymnasium mit 16-Jährigen Und eine Frage, mit der ich ständig konfrontiert war in den ersten Wochen, war eben, wofür machen wir das? Wofür ist das gut? Das heißt, es gibt eine Form der Pädagogisierung, die Kinder und Jugendliche auf seinem allgemeinen Level schon erfasst hat, dass sie gar nicht mehr sich vorstellen können, dass etwas entsteht, ohne dass man vorher weiß, wo es hinführen wird. Und diese experimentelle Situation herzustellen, also das verlangt eine Beziehung natürlich zu den Kindern und Jugendlichen, und es verlangt ein gewisses Zutrauen von allen Beteiligten, inklusive der Schulbürokratie. Ja, und deswegen wollte ich gerne überleiten zu dir. Weil in deinem Buch gibt es ein Kapitel über das Spiel, wo du sehr ausführlich darüber schreibst, dass das Spiel ja nicht das, also dass ja die Arbeit das eigentlich Unernste ist und das Spiel das Ernste, und dass die Arbeit dazu da ist, damit wir nicht die ganze Zeit spielen müssen. Ne? Also das finde ich ein sehr interessantes Argument, und ich würde dich bitten, das da vielleicht ein bisschen näher zu erläutern.
Ja, vielen Dank, das ist ein sehr schöner Querpass sozusagen. Wenn man an diesem Champions League-Abend eine Fußballmetapher gebrauchen darf. Ich habe mich dabei gestützt auf Überlegungen des niederländischen Kulturtheoretikers Johan Huizinga, der 1938 dieses wirklich ganz grandiose Buch Homo Ludens geschrieben hat. Und Huizinga insistiert auf einen Punkt, den die meisten Theoretiker des Spiels übersehen haben oder nicht wahrhaben wollten, nämlich dass das Spiel in einer Weise zu begeistern vermag, wie es das übrige Leben nicht kann. Also wir sind in der Lage, wenn eine Mannschaft, die uns bisher gleichgültig war, ein Tor schießt, unbekannten Menschen um den Hals zu fallen, während, sagen wir, bei einer 3%igen Lohnerhöhung würden wir milde lächeln vielleicht, aber nicht Unbekannte küssen. Und das hat weitreichende Konsequenzen bei Huizinga. Also das bedeutet zum Beispiel, dass Spieler auf keinen Fall das Spiel mit der übrigen profanen Wirklichkeit verwechseln können. Weil würde es sich um eine Verwechslung handeln, dann würden sie genauso gelangweilt und mäßig reagieren wie bei der Lohnerhöhung. Die Tatsache, dass sie aber kreischen, küssen und so weiter, zeigt, dass sie da in einer ganz anderen Stimmung sind und dass sie nur durch das Wissen, dass es sich um ein Spiel handelt, in diese andere Stimmung überhaupt gelangen können. Ein Mangel an Unterscheidungsvermögen würde sie wieder in diese ganz profane Langeweile zurückfallen lassen. Interessant ist eines, was man, glaube ich, auch in Spuren sozusagen in unserem Alltagsleben erkennen kann, dass sich nämlich die Arbeit durchaus verschieben lässt. Die muss zwar sein und scheint die größte Notwendigkeit zu sein, aber wir sind durchaus in der Lage, die Arbeit in bestimmten Momenten zu unterbrechen. In Österreich zeigt sich das zum Beispiel, wenn Skirennen stattfinden. Ne? Also da kommt es zu geschlossenen Arbeitsniederlegungen in einem Land, sozusagen, wo die durchschnittliche Streikdauer unter einer Sekunde im Jahr liegt. Ne? Ich kann mich noch gut erinnern an ein Beispiel von 1998. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch dunkel erinnern können. Das war die Olympiade, Winterolympiade in Japan, Nagano. Und der mit Spannung erwartete Abfahrtslauf der Herren fand immer so statt. Also ungefähr um 3 Uhr früh begann die Übertragung. Da sah man Heinz Brüller mit Pelzmütze im Schneesturm stehen. Und der sagte: Sehr geehrte Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch kurz wach. Der obere Teil der Strecke liegt im Schneesturm, aber vielleicht können wir in einer Stunde starten. Und so. Und das wiederholte sich 14 Tage lang, bis es dann doch abgehalten wurde, wo es dann zu diesem legendären Sturz von Hermann Mayer kam und so weiter. Aber damals im Zuge dieses Vorgangs kam es zu einer Klage der österreichischen Industriellen Vereinigung bei der Bundesregierung, dass es zu massiven Produktionsrückgängen gekommen ist, weil die österreichischen Arbeitnehmerinnen sozusagen permanent unausgeschlafen zur Arbeit erschienen sind. Und das zeigt, glaube ich, sozusagen als Miniaturerscheinung ganz klar das, was Heusinger hier herausgearbeitet hat, nämlich, dass das Spiel einen Ernst hat, den keine andere Sache der Welt hat und dass das Spiel sogar die Macht hat, profane Arbeitsverläufe zu unterbrechen, aufzuschieben und sozusagen zu rhythmisieren. In einem etwas milderen und zivilisierteren Zusammenhang bemerkt man das ja zum Beispiel auch daran, wenn ein Kollege in der Firma Geburtstag hat, dann muss man sofort anstoßen. Also man muss den Geburtstag sofort feiern. Dann wird die Sektflasche geöffnet und jeder, der jetzt nicht sofort kommt und auch anstößt, ist eigentlich unten durch. Und das zeigt, dass das Spiel sozusagen eine sehr strenge sittliche Ordnung eigentlich etabliert. Man muss jetzt anstoßen, man muss feiern. Und dieses Feierliche, das hat Heusinger auch mit einem anderen Begriff als heiligen Ernst des Spiels bezeichnet. Und dieser heilige Ernst ist eben diese Qualität, die dem Spiel auch seine Macht verleiht, profane Alltage zu unterbrechen. Und das geht vielleicht auch sogar bis dahin, dass man auch Schulalltage unterbrechen kann.
Schulalltage zu unterbrechen ist ja, das wäre eine Herausforderung. Na, was mich jetzt interessiert an diesem, ist das Unterscheidungsvermögen. Ja? Mhm. Etwas ist ein Spiel oder es ist kein Spiel. Es ist ja schon bei Kindern so, dass sie, wenn sie spielen, ständig darauf verweisen, dass wir jetzt, das ist jetzt im Spiel so. Also sie versinken nicht so, wie das ist ja auch das, worauf du hinweist, ja? dass es Spieltheorien gibt, wo es darum geht, dass man so bei sich selbst ist, dass man drin versunken ist und das macht das Spiel aus. Aber wenn du sagst, in Wirklichkeit ist es ja so, dass man eben diese Unterscheidungsfähigkeit die ganze Zeit hat. Und bei Kindern ist es auch so, dass sie ständig einander sagen, du bist jetzt im Spiel das und das und ich bin jetzt, es ist im Spiel so. Ja? Also genau. Dieses, und dieses, diese Fähigkeit, also wahrscheinlich ist es das, worum es geht, diese Fähigkeit, sich behalten zu können oder für den Alltag.
Genau. In diesem Punkt zeigen Kinder eigentlich etwas sehr Erwachsenes. Ne? Wir unterstellen ihnen oft, dass sie noch so naiv wären und dass sie deshalb spielen können, weil sie naiv sind, aber es ist genau umgekehrt.
Ne?
Sie können spielen, weil sie aufgeklärt sind. Ne? Also Heusinger hat eine ganz hübsche Anekdote von einem Freund, der ihm das erzählt hat, ein erwachsener Mann, der nach Hause kommt und der kleine Sohn, der 4 Jahre alt ist, hat zu Hause gerade die Sessel sind so aufgestellt wie eine Eisenbahn und er sitzt ganz vorne und ist die Lokomotive und der Vater kommt nach Hause und küsst den kleinen Sohn und er sagt, Vater, du darfst die Lokomotive nicht küssen, sonst glauben die Waggons, es ist nicht echt. Und das bedeutet natürlich, dass das Kind das sehr klar erkennen kann. Also sonst macht ihm das Spiel ja auch gar keinen Spaß. Wenn der glaubt, das ist ÖBB, dann ist das so langweilig, wie wenn er mit seinem Vater von Linz nach Wien fährt oder so. Und da zeigt sich übrigens auch etwas, was in unserer Kultur eine ganz entscheidende Rolle spielt, nämlich, dass wir sehr gerne vom anderen glauben, dass der andere in der Illusion gefangen wäre. Also genau bei diesen Illusionen, die sozusagen nicht unsere eigenen sind, suchen wir gerne nach einem anderen. Also der kleine Lokomotivführer findet in den anderen Stühlen sozusagen die Träger seiner Spielillusion. Ne? Die glauben sonst, es wäre nicht echt und gegenüber den Stühlen muss man die Illusion aufrechterhalten. Die Erwachsenen glauben dann oft, die Kinder sind die, die in der Illusion gefangen wären und gegenüber denen muss man die Illusion vom Weihnachtsmann oder so aufrechterhalten. Wenn wir über die Geschichte nachdenken, glauben wir oft, das Mittelalter, das war noch so in der Illusion gefangen, da haben die Menschen noch an den lieben Gott geglaubt und sich noch so behütet gefühlt, wir leider, wir sind so klug und so, deswegen fühlen wir uns so wenig geborgen in der Welt und so. Oder wenn wir über andere Kulturen nachdenken, dann sind die anderen, die Fundamentalisten, die sind da sicher ganz gefangen in ihren religiösen Überzeugungen, wir dagegen, wir sind ja viel freier und das ist sozusagen eine der Schwierigkeiten, auf die die Kulturtheorie hier stößt, und wo man eigentlich von dieser Spieltheorie sehr gut lernen kann, dass die Dinge, die uns am meisten fesseln, nicht die Dinge sind, in deren Illusion wir gefangen sind, sondern umgekehrt, dass die Dinge, die am meisten fesseln können und begeistern sind, die sind, deren Illusion wir durchschauen können.
Diese Herleitung der Spieltheorie aus ihrem Gegenteil heraus sozusagen, also das, was man augenscheinlich glauben würde, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für das Nutzlose genauso gilt. Also dass man jetzt sagt, bestimmte Sachen sind nutzlos, da sind wir uns alle einig, ja, oder augenscheinlich einig, aber in Wirklichkeit, wenn man es genauer betrachtet, haben wir vielleicht das Nützliche daran noch nicht erkannt. Könntest du das philosophisch irgendwie herleiten?
Ja, ich glaube, gerade in Bezug auf solche Dinge wie das Schulprojekt ist das wirklich interessant, und man könnte vielleicht sogar die Philosophiegeschichte unterscheiden in Traditionen, die diese Frage in die eine oder in die andere Richtung beantworten. Also ich glaube, entweder sagt man, es gibt das Nützliche und das können wir alles benennen, das ist, wenn wir arbeiten gehen, damit wir auch essen können schlafen können und dann wieder arbeiten können, das ist das Nützliche, und auf der anderen Seite gibt es irgendwie das Nutzlose, das ist zum Beispiel, wenn wir Tennis spielen oder tanzen oder sowas. Und das wäre eine Tradition, so dass es hier sozusagen eine Spaltung in der Welt gibt zwischen den nützlichen Tätigkeiten und den unnützen Tätigkeiten, und die sind völlig verschieden. Das würde so eine Philosophietradition wie die Frankfurter Schule, glaube ich, sagen. Instrumentelle Vernunft und andere. Und dann gibt es vielleicht eine andere Tradition, die sagen würde, alles, was wirklich ist, hat auch irgendeine Notwendigkeit, und es existiert nur deshalb, weil es auch nützlich ist. Und selbst ganz spielerische, versunkene Tätigkeiten, wo wir gar nicht wissen, wozu wir die machen oder wo wir uns diese Frage nie stellen, auch solche Tätigkeiten haben einen ganz bestimmten Nutzen. Das wäre vielleicht eher eine Art nachzudenken, wie sie in französischen Philosophietraditionen üblich ist.
Also, ja, was ich mich frage, ist zum Beispiel, warum gibt es so doch sehr, sehr auffällige Feindschaft gegenüber dem Nutzlosen. Also wir alle kennen das aus den ein oder anderen Zitaten, wenn es da heißt, irgendwie, naja, aber die Künstler, die kriegen ja jetzt wieder unglaublich viel Geld, ja, und was machen die da eigentlich damit? Und dann schreibt irgendwie ein großer Chor, ja, so ist es, weg damit. Das hört man immer wieder. Ist das einfach nur schafft es hier eine Minderheit, sich permanent Gehör zu verschaffen, oder gibt es sozusagen eine durchgesetzte Meinung, die einfach sagt, das Nutzlose ist wirklich zu schade für uns alle. Das dürfen wir gar nicht. Also, oder unser Geld ist zu schade für das Nutzlose, so muss ich sagen. Gibt es da Ideen? Oder?
Also, ich glaube, da wird natürlich ein sehr primitiver Begriff des Nützlichen vorausgesetzt. Ja? Also sozusagen so, wie wenn unsere Gesellschaften so simpel wären, dass man ganz klar sagen könnte, was nützliche Tätigkeiten sind und was nicht. Ne? In Wirklichkeit, und komischerweise gab es nie in der Geschichte eine Gesellschaft, die so primitiv gewesen wäre, dass sie nur das Notwendigste getan hätte. Ne? Also sozusagen, je vermeintlich primitiver Gesellschaften sind, desto komplexer sind die eigentlich auf der Ebene ihrer kulturellen Produktion. Ne? Was unsere Gesellschaft betrifft, ist es eigentlich frappierend, wie nützlich die Kunst ist. Ja? Ich war vor kurzem in der Schweiz und da hat mein Kollege erzählt, dass die Kreativindustrie inzwischen 4% des Schweizer Bruttonationalprodukts ausmacht, ja, die Uhrenindustrie nur 2. Ja. Also der Kreativanteil an europäischer Produktion ist ein ganz entscheidender internationaler Wettbewerbsvorteil. Niemand mehr würde europäische Autos kaufen wahrscheinlich, wenn nicht in denen sozusagen ein bestimmtes kulturelles Designwissen stecken würde, ein Gestaltungswissen, das sozusagen an bestimmte Kulturtraditionen erinnert, die auf der ganzen Welt hohes Prestige erzeugen. Ja. Wenn europäische Autos das nicht hätten, würde man sich viel lieber einen Mazda als einen Alfa kaufen.
Na gut, aber das ist ja sozusagen schon das urbar gemachte Nutzlose, also in dem Fall ja eben nicht mehr nutzlos. Mhm. Wie ist unser Umgang sozusagen? Ist das so, ich weiß nicht, haben Sie da eine Idee? Ist das Nutzlose sowas wie eine Art Nichts, vor dem man sich verstecken muss? Oder kennen wir es eh alle und können es nur bei den anderen nicht benennen. Also entdeckt man das Nutzlose nur bei den anderen, weil man die eigene Spielform eh kennt. Und daher weiß man,
genau. Wie es beginnt. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Da kommt noch einmal das ins Spiel, was ich vorhin anzudeuten versucht habe, dass man sehr leicht dazu neigt, den anderen zu homogenisieren. Ich mache ja nur die nützlichsten Sachen. Der andere, der macht sich ja den ganzen Tag Unfug und fühlt sich darin pudelwohl. So stellt man sich das dann leicht vor. Und ich glaube, das entspricht genau dem, was wir zum Beispiel über das Mittelalter denken, wenn wir uns vorstellen, damals waren die Menschen nur religiös und haben sich wahnsinnig geborgen gefühlt in der Welt. Oder eben auch im interkulturellen Verhältnis stellen wir uns vor, dass die anderen so geborgen sind in ihrer Identität. Die haben noch irgendwelche Riten, wo sie irgendwelche Speisen machen, die ganz stark riechen und wo wir uns dann beschweren über die anderen und so. Und ich glaube, da ist sozusagen etwas ganz wichtig, was man eben aus diesem Umgang mit dem Spiel und der Illusion des Spiels am Beispiel des kleinen Lokomotivführers lernen kann, nämlich, dass jeder gespalten ist. Jeder weiß, wenn er spielt, ich spiele und nur deshalb macht es ihm Freude. Und genauso ist das auch im Verhältnis zur eigenen Kultur, weil die gesamten kulturellen Tätigkeiten, das ist die These von Heusinger, sind eigentlich Spiele. Also Religion, Kunst, Sport und so weiter. Und auch alle kulturellen Identitäten sind sozusagen spielerisch begründet. Und das heißt, dass wir nur deshalb in diesen kulturellen Aktivitäten so engagiert und begeistert sein können, weil wir wissen, dass sie Spiele sind. Es gibt dazu ein ganz schönes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Da hat ein englischer Diplomat einen montenegrinischen Edelmann gekannt, und hat ihn gebeten, ob er nicht einmal teilnehmen könnte. Er hat gehört, da gibt es in Montenegro so eine Zeremonie, wo noch so traditionelle Reitertänze mit Schwertern aufgeführt werden und ob er da nicht mitkommen könnte und das beobachten könnte. Und der montenegrinische Prinz hat daraufhin gesagt, wollen Sie sich unbedingt lächerlich machen, es genügt doch, wenn wir so blöde Spielchen treiben. Also der Engländer hat sozusagen über den so nachgedacht, wie wir über unsere Kinder denken. Also die sind so ganz gefangen in der Weihnachtsmann-Illusion und sind dann ganz glücklich darin und hat übersehen, dass Kultur niemals so funktioniert und dass der andere sozusagen seine eigenen Spielchen eben auch als Spielchen begreift. Und genau das ist, glaube ich, immer der Punkt, wo so ein Neid entsteht. Der andere ist homogen, der ist da sicher ganz drinnen aufgegangen. Dann beneiden wir den anderen. Wenn uns klar wird, dass der andere genauso eine Distanz zu seinem Spiel hat, dann hört der Neid vielleicht auf und dann merken wir auch, dass der andere uns viel ähnlicher ist, als wir gern wahrhaben wollen.
Also ein ewiges Zerwürfnis scheint mir zum Beispiel in Österreich, egal von welcher Seite, sozusagen zum Beispiel in die Position zu sein, Sport, jetzt als Fan oder als selbsttreibender sozusagen, sportlicher Mensch, oder eben die Kunst. Und ich frage mich dann eben oft, woher diese Antipoden, wie das entstanden sein kann, weil ja an sich sozusagen hinter beiden ein spielerisches Prinzip steckt. Das sind eigentlich Schwestern und keine Gegentümer sozusagen. Und sie werden irgendwie immer ausgespielt und jetzt frage ich mich, ob das einfach eine Konstruktion ist, die anders entstanden ist. Dass es einfach heißt, so ja, die Kunst nimmt dem Sport was weg, der Sport nimmt der Kunst was weg. Anstatt dass man eben offen bekennt, naja, es sind einfach Facetten sozusagen desselben Prinzips. Also haben Sie da eine Idee über, also jetzt durch das, dass Sie an der Kunstuniversität tätig sind, kommen Sie wahrscheinlich mit Kulturpolitik auch permanent in Kontakt. Ist das ein falsches Empfinden oder wurde da etwas künstlich vielleicht projiziert, ich weiß es nicht, also erzeugt?
Also wir sehen jetzt den Sport nicht immer als den direkten Rivalen um die Fördermittel, das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist traditionell sicher so, wobei sich das vielleicht auch historisch verändert. Also ich finde das interessant in der Beobachtung zum Beispiel der Geschichte von Sportarten, dass Fußball zum Beispiel 1990 absolut unpopulär war unter Künstlern und Intellektuellen. Also das war die Zeit, wo die Deutschen immer in der letzten Minute Tore geschossen haben und wo die Trainer zu den Spielern gesagt haben, rennt, bis ihr kotzt. Damals war der Fußball auch nicht zum Anschauen. Ne? Und dann ist durch diese Steigerung der Athletik, ja, also zwischen 1980 und 1995, hat sich die Laufleistung der Fußballspieler auf das Fünffache erhöht. Ja, also 1980 sind die 2 Kilometer gelaufen, jetzt laufen sie mehr als 10 in 90 Minuten. Und durch diese Steigerung der Laufleistung ist eine merkwürdige Veränderung im Fußball eingetreten, nämlich dadurch hatten die Spieler plötzlich viel weniger Platz. Also die Steigerung der Athletik hat plötzlich dazu geführt, dass die Spieler wieder viel höhere spielerische Fähigkeiten entwickeln mussten, weil sie mit dem wenigen Platz umgehen mussten. Und ab 1996 hat man dann zum Beispiel diesen Effekt, dass Portugal und Rumänien, England und Deutschland ausschalten bei der Europameisterschaft. Also südliche Länder, wo mehr Spielkultur und spielerische Vermögen gepflegt wurden, sind plötzlich in den Vorteil geraten. Und ab dem Zeitpunkt plötzlich ändert sich die kulturelle Wertschätzung des Fußballs und plötzlich beginnen Intellektuelle über Fußball nachzudenken. Mathematikprofessoren wie Ivica Osim werden Fußballtrainer, die sozusagen Laufwege berechnen können und so weiter. Also das finde ich interessant, dass das nicht immer so eine Rivalität ist, sondern dass da durchaus aus sehr unterschiedlichen Gründen vielleicht auch plötzlich Anknüpfungspunkte gefunden werden können. Und ich glaube, heutzutage sieht der Fußball eigentlich der Kunst sehr, sehr ähnlich.
Also, da wollte ich gerade was einlinken.
Ja. Ein Beispiel dazu, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie mit der passiven Abseitsregel umgegangen wird beim Fußball, ja, wie Spieler, angreifende Spieler versuchen, die Verteidiger in der Illusion zu wiegen, dass ihre Abseitsfalle geklappt hätte. Ja. Das ist sozusagen Kunst, würde ich sagen. Ja. Das ist genauso wie Trompe-l'œil-Malerei im 17. Jahrhundert, wo geschickte Maler so gemalt haben, dass man gedacht hat, man hat es mit echtem Glas zu tun auf dem Bild.
Ich wollte das überleiten aus einer nicht intellektuellen Position, aber aus einer künstlerischen Position zum dem Fußball gegenüber, dass ich mich nie für Fußball interessiert habe, aber seit ich einen Sohn habe, gezwungenermaßen mich dafür interessieren muss und bei der Fußball-Weltmeisterschaft draufgekommen bin, indem ich mir mit ihm die Spiele angeschaut habe, weil er ist ja noch nicht, wie soll man sagen, er muss ja noch in die Schule gehen und sollte eigentlich nicht so lange auf sein, habe ich schauen gelernt, also schnell schauen. Ja? Und dann habe ich gemerkt, die Leute, die sich das anschauen, das ist eigentlich mein Publikum. Ja? Wenn die Leute das können, ja? wenn Publikum sich bewegende Körper in dieser Geschwindigkeit aufnehmen kann, dann können sie sich auch meine Tanzchoreografien anschauen. Also Körper im Raum, Geschwindigkeit, diese Verhältnisse, passive Abseitsregel, alle diese Dinge. Und so bin ich als Künstlerin da hineingekommen.
Ja, es klingt ja quasi so, wie wenn der Fußball, also es ist natürlich jetzt im Zeitraffer sozusagen dargestellt, aber es würde sich sozusagen vom trügerin Spiel in die Artistik entwickeln und von der Artistik in die Körperkunst bis hin zum Schauspiel, wo dann sozusagen die Illusion auch auflädt und des Weiteren eben sozusagen Choreografie,
genau.
Tanz.
Und jetzt übergehend zum Schulprojekt, ja, zu der Nutzlosigkeit, die Schüler da sozusagen mitmachen müssen. Jetzt wachsen ja nicht alle Kinder mit Fußball auf und es wachsen auch nicht, und halt auch viele Mädchen nicht. Ne? Und das, was wir jetzt mit diesen Kindern machen, ist genau das. Also eine Art osmotische Gewöhnung an Körperlichkeit im Raum, an Schnelligkeit, an wie verhält sich jemand anderer neben mir, wenn es um ganz andere Dinge geht. Und ohne, dass ich den Kindern das sage, ja, kommt dann sozusagen der Nutzen ins Spiel. Mhm. Obwohl sie die ganze Zeit das Gefühl haben, das ist kindisch und das ist nutzlos, ja, entsteht dadurch durchaus was das Ganze dann wieder zusammenhält.
Mhm. Gibt es nicht auch etwas, ich stelle mir vor, dass das vielleicht eine zentrale Erfahrung bei dem Schulprojekt sein könnte, also dass das den Tag der Schüler völlig anders segmentiert. Nicht? Also ich glaube, Schule wird sonst so wahrgenommen, na Gott sei Dank ist die Mathematikstunde vorbei und oje, jetzt kommt noch Deutsch und vielleicht ist das in einer Stunde auch vorbei und jetzt zieht sich's aber und so. Also sozusagen der Tag wird so stundenweise wahrgenommen. Und wenn man an sowas arbeitet wie einem Tanzprojekt oder einem Theaterprojekt oder sowas, da entsteht sehr schnell so eine kollektive Besessenheit und man merkt plötzlich, man arbeitet gigantisch, man merkt gar nicht, dass sechs
jetzt,
Stunden.
Jetzt verfällst du in das, wogegen du vor 5 Minuten argumentiert hast. Ja? Also das ist genau das, was eben nicht so schnell passiert und vielleicht auch nicht einmal passieren muss. Ja? Erstens einmal ist es trotzdem Schule, mhm. ist es trotzdem segmentiert. Und bis einmal dieser Sog entsteht, dass wir da als Kollektiv an etwas arbeiten, mhm. ne? Also um diese Zeiträume geht es dann nicht. Mhm. Aber es ist schon, in Ansätzen gelingt das schon, ja? das ist durchaus richtig. Ja? Aber trotzdem ist das eine Erwartung, die unrealistisch ist es da nicht, aber es ist eine Illusion, es ist eine Illusion. Mhm.
Also das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, ich habe letztens mit einem Lehrer zum Thema Bildungsreform, war ja ein evidentes Thema in letzter Zeit, hat man ein, zweimal gehört am Tag, in der Stunde. Habe ich geredet über die Problematik des Lehrens und Unterrichtens sozusagen, und er hat mir gesagt, dass das größte Problem, das er eben sieht, wirklich ist diese Segmentierung in diese 50-Minuten-Einheiten. Das heißt also, wenn ein Lehrer versuchen würde oder versucht, Menschen zu begeistern, ja, und schafft es dann auch vielleicht noch innerhalb von 50 Minuten die Leute mal warm laufen zu lassen zum Thema Physik, ja, und dann geht die Tür auf und dann kommt auf einmal Englisch rein, ja, und danach kommt dann Mathematik und später dann Biologie, hat er eben gemeint, es ist unmöglich, dass Menschen sich verstricken können in ein Thema. Es kann sich also nie wirklich sozusagen dieses Versinken, gibt es das jetzt, gibt es das nicht, aber zumindest das Spiel oder das sozusagen, dass wirklich sozusagen der Sog entsteht, wie Sie gesagt haben, das ist eigentlich nicht möglich. Ja? Und viele, viele Lehrer meinen, es wäre halt viel besser, Blöcke zu machen, damit Leute in ein Thema hineinfallen. Dann merken wahrscheinlich die einen oder anderen, Gott, das ist aber völlig nutzlos für mich. Und kommen da nicht rein, aber dann wissen sie es zumindest, was nicht ihr Ding ist. Aber diejenigen, die es interessiert oder die angesaugt werden sozusagen, die können sich wirklich verstricken und was entwickeln. Und damit sind wir ja bei diesem Thema, das ja auch auf dem erwähnt ist hier. Das Verstricken scheint mir was zu sein, was einhergeht mit den Träumen, oder es erzeugt das Träumen vielleicht, oder ist das wieder so eine romantische Sicht? Ich weiß nicht. Jetzt ist es ja so, dass es eben heißt, naja, jemand, der sozusagen etwas um seiner Selbstwillen tut, also die Handlung, eine Tätigkeit ihrer Selbstwillen ausübt, sei eben ein realitätsferner Träumer. Was spricht da sozusagen aus dieser Behauptung heraus? Ist es sozusagen, dass die Allgemeinheit einen Neid hat gegenüber Leuten, die sich so fallen lassen können und sowas erreichen? Oder glaubt man wirklich, dass das, was sie tun, keinen Sinn hat? Wo wir genug Gegenbeispiele haben in verschiedensten Bereichen, sei es Grundlagenforschung, sei es Musik, sei es, also wann immer Leute sich fallen lassen. Es gibt auch sehr viele Dinge, die wir einfach als Schätze heute irgendwie sehen können, zu ihrer Zeit vielleicht nicht. Jetzt wäre die Frage, woher kommt sozusagen auch diese Idee, dass der Träumer an sich eben ein nutzloser Zeitgenosse wäre oder die Träumerin? Mhm.
Ich weiß nicht ganz, ob nicht sogar auch hier vielleicht ein ähnliches Umdenken in der Kultur stattfindet wie beim Fußball. Ich bin da nicht ganz sicher, aber mir kommt vor, dass sozusagen kulturelle Produktion da zunehmend gesellschaftlich auch akzeptiert wird. Also das sind vielleicht nur noch kleine, selber sehr verträumte Minderheiten auf einem anderen Planeten, die das so beneiden und diffamieren, weil ja eben das sehr ersichtlich ist, dass das Waren nicht deshalb gekauft werden, weil sie haltbar sind oder weil sie technisch gut ausgeführt sind, sondern weil sie ein bestimmtes verträumtes Prestige versprechen. Also der Großteil dessen, was heute an Warenproduktion uns begegnet, ist sozusagen das, was man als Kulturkapitalismus bezeichnet. Und das bedeutet, dass Waren in erster Linie gekauft werden, weil sie ein bestimmtes Lebensgefühl vermitteln. Also wir kaufen nicht nur Äpfel, weil wir hungrig sind, sondern wir kaufen die als Zeichen eines Bewusstseins von gesundem Leben. Oder wir kaufen Turnschuhe nicht, weil wir Sport machen wollen, sondern wir kaufen Turnschuhe als Versprechen von Sportlichkeit, das wir dann vielleicht gar nicht mehr einlösen brauchen. Es werden immer mehr Turnschuhe ja gekauft von Leuten, die gar nicht Sport machen, nämlich. Oder wir kaufen die Turnschuhe als Zeichen, dass wir wissen, welche Turnschuhe nicht von Kindern in China hergestellt wurden und dass wir sozusagen ein Bewusstsein über diesen Sachverhalt haben. Also sozusagen die Äpfel sind an unserer Stelle gesund, die Turnschuhe machen an unserer Stelle Sport. Hier gibt es sozusagen in allen Waren einen Traum und es ist dieser Traum, der eine volkswirtschaftliche Größe ist, und ich glaube, das wird auch zunehmend sozusagen auch so wahrgenommen und anerkannt.
Ja, ich würde ja, also mein Gefühl ist ja oft, dass wir da noch weitergehen, also man könnte ja sozusagen das noch poetischer, also einfach poetischer sehen, ja, und nicht so funktional. Also mir scheint ja oft, dass sozusagen, wenn eben Leute sagen, naja, wer braucht das schon, und man hört es wirklich gar nicht so selten, vielleicht sind wir uns selber darüber nicht ganz klar, dann fällt mir halt immer nur ein, dass ich mir denke, naja, in irgendeiner Form ist quasi alles, durch was ich mich in einer Stadt bewege oder so, ja, also gerade eine Stadt ist da ein recht schönes Beispiel, all diese Dinge hat sich irgendwann jemand sozusagen erdacht. Ja. Und so gesehen kann man sozusagen sagen, die ganze Welt, in der wir uns bewegen, hat irgendwann jemand erträumt. Also als Vision zumindest schon mal vor sich gesehen. Sei es jetzt der Architekt, Baumeister, der ein Haus baut oder jemand, der einfach einen Tisch produzieren muss und irgendwie eine Vision darüber generiert. Und all das ist ja sozusagen verbunden mit dem Imaginieren des Weiteren, vielleicht des Träumens. Also wir haben uns die Welt erträumt, warum, ja, scheinbar akzeptieren wir es eh schon, aber...
Jetzt bevor das, weil ich glaube, dass nämlich dieses, selbst die Vision nicht immer notwendig ist. Ja? Also die Vision ist ja schon so etwas wie ein Nutzen. Ja? Dass ich zurückkommen wollte auf diese Gespaltenheit. Ja? Dass es immer etwas gibt, was vor der Hand nützlich ist, und dann gibt es immer das Unbrauchbare oder Unnützliche, oder man weiß es zumindest noch nicht. Also das ist wahrscheinlich das, was du mit Vision hast. Deswegen muss ich jetzt kurz was vorlesen. Ja. Und zwar ist das von Dirk Becker, vom Nutzen ungelöster Probleme, wo diese Gespaltenheit, glaube ich, ganz gut herauskommt. Das Problem ist nur, dass ich weitsichtig bin und das nicht wahrhaben will. Ja. Ungelöste Probleme haben den Nutzen, dass man sie als kleines oder großes Problem mit sich herumträgt, als dauernde Erinnerung an etwas, was man noch nicht im Griff hat. Dies bedeutet, dass man ständig Ressourcen mentaler, aber auch faktischer Art mobilisiert, um sich zu fragen, ob man nicht doch dieses bislang ungelöste Problem lösen kann. Das heißt, man denkt immer auch an etwas anderes, als an das, woran man gerade denken will. Und das bedeutet, dass man immer mehr Möglichkeiten hat, auf eine Situation zu reagieren, als es von dieser Situation vielleicht gerade nahegelegt wird. Das ist für mich ganz entscheidend fürs Schulprojekt. Ja? Weil das, was im Schulprojekt passiert oder was in der Schule passiert, ist eben dieses Lineare. Es gibt einen Ausgangspunkt, der führt irgendwo hin, und irgendwo gibt es halt dann Probleme, die zu lösen sind. Aber dass das alles immer die ganze Zeit da ist, ja? Nämlich das Ungelöste, das Gelöste, dass man an irgendwas arbeitet und nebenbei passieren andere Dinge. Dieses Potenzial, das ist ja das, was im Wort Potenzial drinnen ist, ja? Da habe ich das Gefühl, das kapiert die Schule nicht. Ja? Und das hat eben mit dieser Pädagogisierung, und ich bin mir aber ein, dass die gesamte Kultur ein bisschen pädagogisiert ist, nicht nur die Schule.
Ja, das ist völlig richtig, da hast du vollkommen recht, das kann ich von der Universitätssicht her vollkommen bestätigen. Ich glaube, wir erleben da gerade so einen Umschwung. In den 70er Jahren hat man noch versucht, fortschrittliche Bildungspolitik zu machen, indem man die Schulen eher wie die Universitäten gestaltet hat. Es gab mehr Freiräume, die Schüler konnten sich mehr aussuchen, mehr ihren Interessen folgen und so weiter. Jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt macht man angeblich fortschrittliche Bildungspolitik, indem man die Universitäten den Schulen immer mehr angleicht. Also diese Bachelorstudien, die es gibt, die sind offenbar an den meisten Universitäten ein reiner Albtraum. Der Kunstuniversität Linz natürlich nicht, aber sonst... Also sozusagen, wo erwachsene Menschen plötzlich wie kleine Schüler behandelt werden, und jetzt musst du dort in dieses Seminar gehen und dann kommt aber Englisch und dann Mathematik, das ist ganz ähnlich, nicht? Und ich glaube, das ist sozusagen der zunehmende Übergriff einer bürokratischen Logik auf die Ausbildungsinstitutionen. Und da wird genau das unterdrückt, was du zu Recht, glaube ich, als das produktive Element markiert hast. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es eben in allen diesen Institutionen Felder gibt, die zum Beispiel nicht planbar sind oder wo nicht von vornherein immer gefordert wird, dass man schon angeben kann, was am Ende herauskommen wird. Ne? Also auch im Wissenschaftsbetrieb, im kulturwissenschaftlichen Betrieb, ist es zum Beispiel so, man kriegt Forschungsgelder nur noch, wenn man die Forschung schon im Vorhinein ganz genau detailliert beschreibt. Also es gibt sozusagen im kulturwissenschaftlichen Bereich so eine richtige Antragsprosa. Da gibt es so richtige Experten, die sind in der Lage, sozusagen 2 Jahre bevor eine Forschung stattgefunden hat, schon 70 Seiten zu schreiben, die glaubhaft machen, dass in 2 Jahren irgendwas entdeckt sein wird. Ne?
Oder vielleicht auch das rauskommen wird.
Ja, genau. Und das Ergebnis schaut aber dann auch genauso aus. Nicht? Also das ist genauso trist und dürftig wie die Prosa, die da im Vorhinein verfasst wurde und auf die schon so viel Aufwand verwendet wurde.
Nicht? Ja, da ist ja schon der Eros drin. Also die ganze
sozusagen ein sehr ausgetrockneter.
Ja. Nein, aber in Mödling, wo ich herkomme, gibt es einen hochbegabten, wie heißt das, sagt man ein Schulprojekt, wie sagt man da, Pilotprojekt, egal, Unterstufe Gymnasium. Ja? Und völlig verblüffend für mich ist, dass da werden 4 Jahre in 3 Jahre gepackt, ja? Und die Kinder haben 38 Wochenstunden. Und eigentlich, es gibt aber Forschungen, die nahelegen, dass wenn es schon um hochbegabte Leute geht, dass die eigentlich nur mehr 20% dessen tun sollen, was angeboten wird oder von der Institution gefordert wird, und den Rest der Zeit soll man sie machen lassen, was sie wollen. Ja. Aber das ist eben genau das, was in dieser institutionalisierten Bildung nicht stattfindet, sondern da wird halt... Ich sage nicht, dass das überall so ist, aber es ist ein Zeichen, dass es... dass es stattfindet.
Also wir haben jetzt da eigentlich diese Verbindung geschaffen, kommt mir vor, dass wir sagen können, oder es liegt nahe zu sagen, das Nutzlose ist eigentlich etwas, wo die Freiheit drin eingebettet sein also ist. Oder? Ist die Freiheit möglich ohne den Nutzlosen?
Ja, na, sei mir vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger noch so. Nähern uns vielleicht mal nur so von der Seite der Unvorhersagbarkeit, diesem Problem. Christine Geig hat etwas Schönes mir geschrieben, als wir uns ein wenig verständigt haben, worüber wir reden wollen hier, nämlich den Satz, man weiß ja nie, wofür was gut ist. Das ist ein hervorragender Satz, das ist ein Grundsatz einer materialistischen Philosophie, würde ich sagen. Also sozusagen... die Atomlehre von Demokrit und Epikur baut, glaube ich, genau auf diesem Grundsatz auf. Und mein Lieblingsphilosoph Louis Althusser hat ausgehend von so einer Überlegung den Gedanken entwickelt, dass einer Sache ihre Brauchbarkeit immer von außen widerfährt. Ja? Also genau diese Erfahrung, die in vielen Wissenschaften gemacht wird, dass man Dinge aus ganz anderen Gründen entwickelt, als denen, für die sie dann sich als nützlich erweisen. Also zum Beispiel in heutigen Mobiltelefonen ist eine Technologie eingesetzt, die aus der Quantenmechanik kommt, aber wo niemand, der das damals entwickelt hat, sozusagen an irgendeine solche Verwendungsmöglichkeit dachte. Und dass diese Brauchbarkeit der Sache von außen widerfährt, das kann man an vielen Punkten beobachten. Zum Beispiel war ich mal damit beschäftigt, Studierende auszutauschen im Rahmen dieser Erasmus-Programme in Europa. Und das Interessante für mich war zu beobachten, dass sich schlaue Studierende oft Schulen ausgesucht haben, wo Sachen gelehrt wurden, die wirklich völlig absurd waren oder die sozusagen völlig fremd waren dem, was wir unseren Studierenden vermitteln wollten. Also die sind nach Bulgarien gegangen, um sozialistisch-realistische Porträtmalerei zu erlernen. Oder die sind nach Barcelona gegangen, weil sie plötzlich erkannt hatten, dass das die einzige Kunstuniversität ist, wo noch Monumentalskulptur gelehrt wird in Westeuropa. Und das waren aber so interessante Momente, wo auch Studierende von uns einen Blick auf diese Sache geworfen haben, die dieser Sache selber völlig fremd war. Die Bulgaren und die Leute in Barcelona waren völlig überrascht, dass da welche kommen und so entflammt sind für Monumentalskulptur oder Porträtmalerei. Und haben das auch befremdet wahrgenommen, mit Freude, aber irgendwie mit Unverständnis. Und das ist aber etwas, was sozusagen auch zunehmend durch so wohlmeinende Bürokratisierung unterdrückt wird. Denn vor 10, 15 Jahren haben wir Studierende sozusagen noch sehr freihändig ausgetauscht. Da mussten wir unter den Professoren ich musste meine Kollegen anrufen und sagen, du, ich habe da einen begabten Studenten, der möchte bei dir Monumentalskulptur studieren. Und der hat gesagt, ja, schick ihn mir. Ne? Jetzt ist das alles sozusagen bürokratisch geregelt und jetzt gibt es sozusagen Punkte, wenn die da hingehen und so weiter. Aber das große Problem bei diesen Sachen besteht darin, dass die Studierenden, die dort jetzt hinkommen, die Monumentalskulptur nach den Kriterien des Monumentalskulpturinstituts lernen müssen. Die werden jetzt dort benotet, ob sie gute Monumentalskulpturen machen können. Aber die sind ja aus einem ganz anderen Grund dahin gegangen. Die haben sich das ja mit einem ethnologischen Blick anschauen wollen. Die wollten ja sowas davon lernen. Und denen dort war das völlig fremd, dass sie so angeschaut werden und dass das Kunstprojekt ist. Und das heißt, sozusagen mit dieser wohlmeinenden Bürokratisierung, die angeblich alles erleichtert hat, aber in Wirklichkeit alles erschwert hat, weil auch die Bologna-Reform dazu geführt hat, dass die Studierendenmobilität drastisch zurückgegangen ist, eben aufgrund dieser Verschulung, weil sich niemand mehr es leisten kann, Zeit zu verschwenden. Aber das führt eben auch genau dazu, dass die Dinge eben nicht ihre Brauchbarkeit von außen bekommen können, sondern alle Studierenden, die nach außen gehen, werden sozusagen nach den dortigen Kriterien, also nach den inneren Kriterien beurteilt und da geht genau diese Brauchbarkeit verloren.
Ein Thema, auf das ich noch hinweisen wollte, ich weiß nicht, wie Sie es dann sehen, ich würde dann vielleicht das Ganze fürs Publikum öffnen, wenn es angenehm ist. Eine Frage, auf die ich auch noch hinaus möchte, ist, also jeder Mensch bekommt ja sozusagen seine Bedeutung und die Liebe von anderen, in gewisser Art und Weise. Und jetzt ist die Frage, was geschieht eben mit Leuten, die sozusagen aus dem Berufsleben zum Beispiel rausrutschen, entweder bewusst, weil sie in Pension gehen, oder Leute, die einfach das Schicksal der Langzeitarbeitslosigkeit oder der momentanen Arbeitslosigkeit haben, auch ein Thema, das jetzt ja wieder sehr signifikant wird. Also Menschen, die sozusagen schuldlos aus dem Berufsleben herausgehen und sich dann auf einmal nutzlos fühlen. Also wo ja die Selbstbewertung dann hoch negativ ist und teilweise auch sozusagen das Gegenüber das negativ bewertet, dass man nutzlos geworden ist. Gibt es da Positionen?
Ja, ich glaube, man muss sich bei solchen Fällen sehr ernsthaft die Frage stellen, was fehlt den Leuten eigentlich wirklich, die sich nutzlos fühlen? Was ist es genau, was denen fehlt? Und ich glaube, man sieht daran zunächst eines, nämlich, dass die Arbeit nicht nur produktive Funktionen erfüllt. Also wir gehen da nicht nur hin, weil wir dort irgendwelche nützlichen Dinge herstellen, sondern wir gehen da auch hin, weil es uns einen Kontakt zur Gesellschaft verschafft, wir lernen da Leute kennen, wir führen dort Intrigen, das beschäftigt uns, wir müssen uns da durchsetzen, gewinnen Selbstachtung, haben Erfolge und so weiter. Also das strukturiert sozusagen unseren ganzen sozialen Kosmos. Das ist eine Hauptfunktion, die Arbeit erfüllt und die, wo wir noch sehr wenig Ideen haben, wie diese Funktion übernommen werden könnte von anderen Systemen, wenn die Erwerbsarbeit immer knapper wird. Man muss aber gleichzeitig sozusagen daraus eine Schlussfolgerung ziehen, nämlich zu sagen, dass das, was den Leuten, die sich nutzlos fühlen, fehlt, eigentlich genau das Nutzlose ist. Denen fehlt ja jetzt nicht die produktive Arbeit, dass sie noch Konservendosen oder sowas herstellen oder kluge Studenten, sondern denen fehlt ja genau der Austausch mit der Gesellschaft und dieses Gefühl, in einer Gruppe zu sein und alles, was da an Wichtigkeiten in der Gruppe produziert wird, irgendwie wahrnehmen zu können. Man könnte auch sagen, es fehlt ihnen vielleicht an Ablenkung. Ne? Das ist auch eine Funktion, die Arbeit erfüllt. Ne? Sie lenkt davon ab, dass wir uns fragen, was wir eigentlich so den ganzen Tag machen wollen. Das kann man auch anders lösen, das muss nicht durch Arbeit gelöst werden. Es gab privilegierte Klassen in Europa, die sich ständig diese Frage gestellt haben, wie sie sich davon ablenken können, sich Fragen über ihr Leben zu stellen. Das waren sozusagen die feudalen Klassen, die Adeligen. Und ein Philosoph, der die gut beobachtet hat, Blaise Pascal, 17. Jahrhundert, hat sozusagen über die Langeweile der Adeligen ganz hervorragende Bemerkungen gemacht und sozusagen die bei der Jagd beobachtet und zum Beispiel eben über diese jagenden Adeligen geschrieben, der Jäger jagt den ganzen Tag einem Hasen nach, den er geschenkt nicht haben möchte.
Nun, als Kunstlobbyistin argumentiere ich jetzt, dass die Kunst da durchaus sich hineinwächst, indem sie sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Was sind diese anderen Aspekte jenseits der Arbeit, also die sozialen, der Austausch? Also es gibt jetzt nicht viel, jetzt wirklich Tanzprojekte, die gar nicht tanzen in dem Sinn, sondern sich mit Flüchtlingen auseinandersetzen, mit anderen Formen von Herstellung, von Tätigkeiten und so weiter. Also dass der Begriff Choreografie extrem weit gefasst wird, mhm. aber halt aus einer Ecke kommt, die Kunst ist.
Ja? Mhm. Ja, ich würde jetzt sagen, Publikumsbeteiligung, sofern da ist, haben wir das Mikrofon schon bei der Hand, ja. Gibt es Fragen? Ah, da hinten ist schon jemand, jawohl, bitte. Achso,
ja. Okay,
Entschuldigung. Hat irgendjemand Fragen zum Nutzlosen oder hat jemand eine nutzlose Frage?
Bei dem letzten Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, ist doch eins vergessen, wenn nämlich der Arbeitslose oder der von einem Berufsleben dann ins Arbeitslosenleben übergeht, der verliert den Status, oder? Mhm. Das ist doch eins der wichtigsten gesellschaftlichen, das haben Sie nicht angesprochen.
Ja, völlig richtig. Aber Statusprobleme könnten wir natürlich auch als ein Paradebeispiel dessen, was eine Gesellschaft an Nutzlosigkeiten produziert, beschreiben. Ne?
Da vorne eine Frage.
Ich möchte gerne zwei Punkte dazu sagen, und zwar das, was der Pfaller angesprochen hat, auch nochmal, was die Erwerbstätigkeit betrifft. Vivian Forrester hat ja auch in ihrem bekannten Buch, ich weiß nicht, wie das heißt, geschrieben, dass die Leute, die Arbeitslosen, immer mehr in ein Dilemma kommen, dass einerseits Erwerbsarbeit noch immer als Lebensinhalt gefordert wird, auf der anderen Seite aber die Erwerbsarbeit durch die Industrialisierung und so weiter immer weiter zurückgehen wird, dass dann durch ein Sinnvakuum bleibt und dieses schlechte Gefühl, aber arbeitslos zu sein, eben nicht ersetzt werden kann, weil der Nutzen eben in der Erwerbsarbeit steckt. Ja. Und da ist für mich jetzt die Frage, wie kann man eigentlich jetzt das Nutzlose eingrenzen? Also ich habe jetzt auch nur während des Gesprächs so für mich dahingesponnen, aber im Prinzip kann man ja das Nutzlose wirklich, wenn man das reduziert auf die Grundbedürfnisse, ja, ist eigentlich das Nutzlose, dass man irgendeinen geschmacklosen Brei in sich hineinfrisst, ja, langweiligen Sex hat, und so kann man irgendwie sozusagen die Menschheit erhalten, ja, und alles, was darüber hinausgeht, ja, das heißt, ein gut zubereitetes Gericht, ja, ein aufregendes Liebesleben, eine Architektur, die mehr ist als nur eine Behausung, ja, ist eigentlich an sich schon wieder nutzlos. Das heißt, alles, was den Menschen ausmacht, ja, könnte man eigentlich sagen, alle Kultur, die sie hervorbringt, ist eigentlich nutzlos. Jedes Ritual, jedes religiöse Ritual, alles, was verschiedene Kulturen in ihrer Form, in ihrer Kunst definieren, ist eigentlich, entspringt dann sozusagen nutzlos. Das heißt eigentlich, das Menschliche ist eigentlich, wenn man es jetzt rein materialistisch sieht, erst das, was als Nutzloses dazukommt. Und auf der anderen Seite zwingt uns aber die kapitalistische Denkensweise zum absoluten Nutzen. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten Gedanken hineinbringen, der damit zu tun hat, nämlich das ist der Faktor Zeit. Und das ist auch für mich bei dieser Spieltheorie interessant, dass er auch das alles, was begeistert ist, wir sind immer begeistert, wenn wir im Moment sind. Wenn wir im Fußballspiel sind, wenn wir bei einer Tätigkeit voll gefangen sind, dann sind wir begeistert und dann ist sie auch spielerisch. Es wird immer dann anstrengend, es wird immer dann Arbeit, wenn das Ziel eigentlich außerhalb des Moments liegt. Ja? Und das ist ja im Prinzip auch ein kapitalistisches Prinzip, weil das Geld als Wechsel, ja, ich arbeite jetzt, um später Geld zu haben, damit ich mir das und das leisten kann, ja, und bin eigentlich nicht im Moment, ja, dadurch kann ich den Moment nicht spielerisch erfassen, sondern ich arbeite für etwas, um nachher etwas zu machen, ja. Das heißt, ich glaube, was das Spiel auch ausmacht, ist wirklich im Moment sein. Wenn eine Sache uns so beschäftigt, dass wir nur im Moment sind und sozusagen den Nutzen in einer Zeitschiene vergessen, dass wir für etwas Späteres arbeiten, dann ist das, dann macht uns das glücklich. Und dann kann auch die Arbeit, wenn wir im Moment gefangen sind, eigentlich zum Spiel werden. Also diese zwei Aspekte finde ich irgendwie noch ganz interessant.
Ja, das sind zwei sehr wichtige und gewichtige Gedanken. Ich glaube, ich sehe mich im Moment vor allem in der Lage, eher den ersten Teil Ihrer Überlegung zu beantworten. Das führt nämlich zurück auf dieses Problem, das ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, ob man das Nutzlose so auffasst, dass man die Welt in zwei Teile teilt und sagt, da gibt es die nützlichen Tätigkeiten, so wie Sie sagen, nur noch geschmacklosen Brei essen und langweiligen Sex haben und alles, was darüber hinausgeht, ist dann Kultur und eigentlich nutzlos. So wie Tante Jolesch bei Friedrich Thorberg einmal sagt, ne, alles, was an einem Mann schöner ist als ein Aff, ist ein Luxus. Ne? Sie sagt das nur über Männer, bezeichnenderweise. Ne? Das wäre die eine Auffassung, und in dieser Auffassung würde sozusagen dem Nutzlosen dann immer auch dieser Beigeschmack der Freiheit oder des Menschlichen oder so zukommen. Ne? Das ist nicht ganz falsch, aber ich glaube, das führt zu einer gefährlichen Verkennung. Man muss nämlich sagen, dass das Nutzlose immer da ist. Es gibt keine Gesellschaften, die tun das Notwendigste machen. Und besonders die Gesellschaften, die behaupten, so effizient zu sein, und sie haben recht, dass das sozusagen insbesondere kapitalistische Gesellschaften betrifft, die, wie Max Weber gesagt hat, an der Entzauberung der Welt arbeiten, also diesen ganzen Glamour, der uns so Freude macht, diesen Schmuck und all das sozusagen beseitigen. Insbesondere solche Gesellschaften bringen unglaublich viel Nutzloses hervor. Aber, und da ist wirklich ein Unterschied, im Unterschied zu anderen Gesellschaften sind sie nicht mehr imstande, dieses Nutzlose zu genießen. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, worüber man nachdenken muss. Das wäre auch ein Gedanke, den der französische Philosoph Georges Bataille entwickelt hat in seinem großartigen Buch Die Aufhebung der Ökonomie, wo Georges Bataille die These vertritt, dass alle Gesellschaften, die wir in der Geschichte kennen, Gesellschaften sind, die Verschwendung gepflegt haben. Dass es also immer ein Verschwendungselement gab in allen Gesellschaften. Aber man kann mit diesem Verschwendungselement sehr unterschiedlich umgehen. Entweder man macht es so, dass es sozusagen glamourös ist, dass es an der Bezauberung der Welt arbeitet. Dann baut man Pyramiden, macht Ornamente, kleidet sich modisch, hat glamouröse Umgangsformen. Oder aber, und dann wird auch verschwendet, man verschwendet unglamourös und unlustvoll und ohne zu merken, dass man verschwendet. Und ich glaube, unsere Gesellschaft tendiert zu dieser zweiten Form. Und das größte Verschwendungselement, das wir haben, ist ein völlig unglamouröses, nämlich Bürokratie. Also wir verschwenden zum Beispiel, indem wir Universitäten ständig evaluieren. Wir haben viele Lehrende hinausgeworfen und dafür viele Gendarmen an Bord genommen, die jetzt ständig schauen und überwachen, ob wir wirklich gut lehren. Und dass ja kein Euro verschwendet wird an irgendeinen, der nicht so gut lehrt. Aber das ist natürlich ein gewaltiges Verschwendungselement, weil niemand stellt die Frage, ist nicht die Evaluierung selber die Verschwendung?
Ja, ich möchte ein bisschen gleich anschließen. So war der Begriff nutzlos ist im Titel auch gemeint. Das hat ja eigentlich etwas mit Vertrauen zu tun, gerade wenn man das in Verbindung mit Schule, also mit einer Zeit, in der Heranwachsende einer Generation mindestens Älteren begegnet. Und da geht es eigentlich geht es um ein Zutrauen. Ja? Zutrauen im Unterschied zur Erwartung. Ja, eine Erwartung geht selbst nicht in ein Risiko und fordert, um dein Beispiel von Universität zu nehmen, da brauche ich die Polizisten, die evaluieren. Ja, ich erwarte, dass die Universität das und das produziert, also ich habe vorher ein Ergebnisbild, ja, und das versuche ich zu überprüfen. Während das Zutrauen wäre. Und gerade in der Schule, glaube ich, ist das von zentraler Wichtigkeit, wäre eben, ich traue meinen Lehrenden zu und auch meinen Studenten interessante Erkenntnisse zu haben. Ja? Also genau dieser Unterschied, der, glaube ich, ist sehr wichtig. Und auf die Frage von Volker Schmidt, ich glaube, da brauche ich dann diese Idee von Einteilung nicht mehr. Weil sie sich ja immer ganz konkret auf eine Beziehung bezieht, diese Frage, was ist nutzlos oder, ne? Also die gibt es ja nicht abgehoben. Ne? Das hat ja die Nutzlosigkeit entsteht dann als freier Raum, wenn die Betreffenden sich auf diesen Prozess des Vertrauens einfach einlassen, indem nicht sie vorher wissen, was hinten herauskommen soll. Ja? Und eine Frage hätte ich aber, weil ich glaube, dass das Bewusstsein über Körperlichkeit, ja, also über Körper an sich, in diesem Denken
einfach eine zu geringe Rolle spielt und auch in der Analyse. Und ob jetzt Zizek oder so weiter, geht man ja sehr auf das ein, dass sozusagen mein eigener Körper sehr daran beteiligt ist, was ich gerade erlebe, was ich gerade sehe, wie ich das interpretiere, wie ich das einordnen kann in mein Universum. Und da würde mir das würde mich sehr interessieren, ob ihr darüber nachgedacht habt, also inwieweit sozusagen mehr Reflexion oder mehr Fühlen des eigenen Körpers da auf das Denken über diese Nutzlosigkeitsvertrauensprozesse eine Rolle spielt. Entschuldigung für die lange Frage.
Ich glaube, die wichtet sich stärker.
Ja, es geht schon. Ich versuche jetzt gerade eine Antwort zu finden, die nicht sozusagen aufgelegt ist. Aber natürlich sage ich ja, das ist so.
Warum ist das so wenig bewusst?
Warum das so wenig bewusst ist? Von Kant, das erste Werk von Kant, ja, war über die Planeten. Also das möglichst weit, also das, was am weitestmöglichsten von ihm weg war, von seinem eigenen körperlichen Erleben. Ja. Und das ist halt das, was die europäische Philosophie prägt und das Denken. Und das ist jetzt nur ein Aspekt, aber das wird schon was zu tun haben mit diesem Bewusstsein über Körperlichkeit und Denken und Reflexion. Und deswegen ist das auch mit diesem Schulprojekt zur Geschichte, weil jetzt da einfach daherzukommen und zu sagen, Körperlichkeit ist eine relevante Kategorie, ja, in 50 Minuten Einheiten, es geht halt nicht so schnell. Also bis da ist dann Zeit eigentlich der wichtigste Fakt, ja, dass das ein Gewöhnungsprozess ist, alles ist Gewöhnung und auch dieses sich seiner eigenen Körperlichkeit bewusst zu werden und darüber zu reflektieren, ist auch ein Lernprozess. Und, ja. Warum das jetzt zu wenig ist, da gibt es Herr Wien, Lieblingsphilosophen, der völlig unbekannt ist. Eh? Also Schmitz, kennst du den?
Ja,
der hat ein vielbändiges Werk über genau diese Frage geschrieben, eh? warum das so ist, eh? warum das körperliche Erleben so wenig reflektiert wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen im Literarischen halt schwer verarbeitbar ist, weil sämtliche Begriffe, die wir verwenden müssen,
nein, ich finde nicht, dass das so schwer verarbeitet. Also,
Nein. Vielleicht dieses Preis.
Also, ich glaube nicht, dass das so schwierig ist. Es ist mehr ein gesellschaftliches Problem.
Vorhin gab es noch Fragen bei dir?
Ja, was ich mich gefragt habe in der Diskussion war, ob das eigentlich wirklich etwas Nutzloses gibt und in welcher Begrifflichkeit wir das eigentlich sehen und ob nutzbringend bedeuten muss, dass es zielgerichtet ist. Also heißt es, ich habe ein vorgefertigtes Ziel, an das muss ich gelangen und deswegen ist es nutzbringend. Oder kann, zum Beispiel nutzbringend kann es ja auch sein, wird sicher auch ein Mönch, der sich zurückzieht und versucht, in eine andere Ebene zu gelangen, wird sicher nicht sagen, dass er Nutzbringendes tut, aber er wird versuchen, in die Stille zu suchen oder was auch immer, um an einen anderen Erkenntnispunkt zu gelangen. Also was ich mich frage, ist nutzlos im Auge des Betrachters von jemandem? Also wer bestimmt überhaupt, was nutzlos sein kann? Und wie sieht die Begrifflichkeit von nutzlos und nutzbringend aus?
Ja. Ich glaube, man könnte hier vielleicht Partei noch einmal folgen, um vielleicht eine Linie zu ziehen, ne? Und zu sagen, gut, eine Gesellschaft muss eine Menge von Dingen produzieren, um leben zu können. Zu diesen Dingen gehören die unmittelbar notwendigen Dinge, aber dann gehören auch noch sehr viele Dinge dazu, die wir brauchen, damit wir an dem Leben auch Spaß haben. Ne? Also da brauchen wir nicht nur Brot und so, sondern wir brauchen auch vielleicht ein bisschen Fußball oder ein bisschen Musik und ein bisschen Tanzen, und die gehören dann auch schon dazu. Und ab da wird die Sache schon wieder ein bisschen schwierig zu sagen, wo hier das Nützliche und das Nutzlose wirklich ihre Grenze haben. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist vielleicht der, dass genau in dem Moment, wo man anfängt, das Nutzlose zu diffamieren und zu sagen, jetzt machen wir nur noch das Nützliche, genau in dem Moment fängt man an, blind zu verschwenden. Das ist der entscheidende Punkt. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, na, was ist jetzt wirklich nützlich und was nicht. Man kann sich ruhig sozusagen auf diesen Satz des Philosophen Hegel stützen, alles Wirkliche ist vernünftig, alles, was es gibt, wird auch einen Nutzen haben. Die Frage ist aber eher sozusagen, verschwenden wir so, dass es uns Freude macht, oder verschwenden wir verbissen und mit zusammengekniffenen Zähnen, indem wir uns ständig bemühen, das Nutzlose zu vermeiden.
Aber ist es dann Verschwendung, wenn es braucht der Mensch, damit er nicht leben kann, überhaupt eben diese Phasen der Entspannung und Entspannung, damit, also das menschliche Leben wäre wesentlich kürzer, würden wir es nur mit Arbeit verbringen. Mhm. Wir müssen entspannen, damit unser Körper regenerieren kann. Also ist es nicht nutzlos zu entspannen.
Ja, ja, völlig richtig, genau. Drum ist es, also drum kann man eben sagen, alles Nützliche, alles Nutzlose ist auch nützlich.
Und so ist drum ja auch der Begriff der Verschwendung gemeint.
Ja, genau.
Gibt auch noch eine Frage bei den Herrn?
Oder? Ja, ich habe das ein bisschen zugehört, mir ist das alles sehr theoretisch, die ganze Diskussion. Ich weiß nicht, ob man so theoretisch reden muss, wenn es um das Nutzen und das Nutzlose geht. Ich gehe mal davon aus, viele werden wahrscheinlich das Lied von John Lennon kennen, wo er singt, Watching the Wheels Going Round and Round, wo die Leute einfach sagen, der ist dumm, der schaut sich die ganze Zeit die Räder laufen an und das macht für ihn Sinn. Also ich denke mal, und auch der Ostbahnkurt, der hat einmal ein Lied über die Arbeit gehabt, wo eben die monotone Fabriksarbeit da nicht die letzte Weisheit sozusagen sieht. Ja, und ich denke mal, der Mensch ist mehr als wir Nutzen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn man schon Kategorien hat mit Nutzen und Sinn und Unsinn, denkt man, dass man die gar nicht brauchen würde, dann würde ich eher die Erwerbsarbeit als nutzlos sehen. Und was macht den Menschen wirklich aus? Das sind eben die Sachen. Gutes Essen, gute Laune, aber nichts tun, den ganzen Tag beim Fenster rausschauen. Das sind ja wirklich die Dinge, die den Menschen ausmacht und nicht die Erwerbsarbeit. Also gerade umgekehrt ist es ja. Der Mensch ist nicht die Erwerbsarbeit, sondern der Mensch ist der Rest praktisch. Also so würde ich das sehen. Und Sie haben zuerst gesagt, mit dem Neid nur ganz kurz, Neid auf das Fallenlassen ist klar. Neidig sind wahrscheinlich in erster Linie die nicht sehr kreativ sind. Also die können auch mit ihrem Leben wahrscheinlich nicht recht viel anfangen. Die sind Alkoholiker, die gehen nur in die Arbeit und die sind halt dann neidig. Und von der Gesellschaft her, das vom Leistungsdenken her natürlich bedeutet, wenn man nicht mehr nur auf Leistung aus ist, das bedeutet einen Kontrollverlust für die Gesellschaft. Ne? Also das Planungsunsicherheit. Also wenn nicht mehr alle funktionieren, dann kann ich nicht mehr ordentlich planen. Also das ist ja auch ein Machtverlust sozusagen für die kapitalistische Wirtschaft, weil sie einfach dann die Leute nicht mehr so bei der Stange halten kann, wenn die einfach was Unsinniges machen oder was nicht. Aber für mich gibt es die Kategorie nicht Sinn oder Unsinn. Also alles ist entweder Sinn oder alles ist entweder Unsinn. So wird sich sehen.
Danke. Seien Sie nicht schüchtern, wenn es irgendwie sich Gedanken aufdrängen, Wortmeldungen. Niemand mehr? Doch, hier.
Guten Abend, mein Name ist Peter Hermann. Ich habe über diese Sinnentleerung und Nichtstuerei diesen Erkenntnisstand gewonnen, dass diese Paradoxizität zu einer weiterführenden Erkenntnis beiträgt, um eine kreative Realität möglich zu machen. Und dabei kann dann auch die Wirtschaftlichkeit gewährleistet werden. aber ich wollte die Frage stellen, wer denn entscheidet oder wo diese Priorität sitzt, die was dann unser Funktionieren bestimmt.
Ich habe es akustisch nicht verstanden, wo was sitzt, was
unser Funktionieren bestimmt.
Ja, aber was bestimmt unser Funktionieren? Was war der Satz?
Das war die Frage.
Ja. Ich habe ein Wort verstanden,
ist diese,
das Objekt des Satzes.
Diese Instanz, die was eben unsere Realität oder unser tägliches Leben dann vorhersieht oder vorherbestimmt. Und unser Funktionieren gewährleistet.
Naja, ich glaube, zunächst muss man eines vielleicht sagen, aber das sage ich Ihnen in nur bekannte Dinge, dass man sich Macht nicht so vorstellen darf, dass es da sozusagen einen Diktator gibt, der sich das alles vorher ausdenkt, was dann passiert. Ne? Also sozusagen viele Prozesse in der Gesellschaft passieren sozusagen blind und ungeplant und entstehen als Kompromisse oder als Folgewirkungen von Konflikten oder von Verschiebungen, die an anderen Orten in der Gesellschaft stattgefunden haben. Ne? Also zum Beispiel in dem Moment, wo Politiker entscheidungsschwächer werden, machen sie zwei Sachen. Die eine ist, dass sie alle Entscheidungen hinter Bürokratie verbergen. Also die Realentscheidungen werden sozusagen zum Beispiel hinter Evaluierungen verborgen. Dich lasse ich evaluieren, da weiß man eigentlich schon, was herauskommt, aber es wird so getan, als würde erst die Evaluierung dieses Ergebnis zutage bringen. Das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel, dass die Politiker dann die ganze Tätigkeit auf Bereiche verschieben, wo es noch so aussieht, als ob sie was tun können. Also anstatt zum Beispiel darüber nachzudenken, dass nicht mehr Leute in Armut versinken, denken sie dann darüber nach, wie man den Menschen das Rauchen verbieten könnte. Also da haben sie dann noch ein bequemes Betätigungsfeld, wo sie so gouvernantenhaft eingreifen können und schauen können, ob wir uns das alle gefallen lassen. Aber egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass Leute nicht rauchen sollen, entscheidend ist, glaube ich, zunächst mal an der Punkt, dass es sich um Pseudopolitik handelt. Also da versucht Politik eigentlich darüber hinwegzutäuschen, dass sie was anderes eben nicht mehr macht. Das wäre, glaube ich, so generell vielleicht eine Beschreibung dessen, was hier stattfindet, wenn sich solche Mechanismen ausbreiten. Und das wäre vielleicht auch noch eine Antwort zu dem, was der Kollege vorher gesagt hat, sozusagen, dass das Menschliche das ist, was immer dort stattfindet, wo es nutzlose ist. Im Prinzip ist das nicht ganz falsch. Nicht? Nur beobachten wir eben heute, dass es sehr viel Nutzloses gibt, was absolut nicht menschlich oder human ist. Ja? Wir haben sehr viel nutzlose Bürokratie, die sehr viele Produktionsprozesse einschränkt und unnötig einschränkt. Ja? Wir könnten besser produzieren. Ja? Und hier ist plötzlich die Erwerbsarbeit eigentlich das Menschliche und die bürokratische Einschränkung, die sozusagen als blindes Verschwendungselement hier hereintritt, ist eigentlich sozusagen, glaube ich, das Unmenschliche.
War eine Frage, jetzt wechsle mich nicht.
Okay. Diese Nützlichkeit, die geht immer von außen, also von anderen her, habe ich jetzt erfahren. Und also wenn man diese Innen-Außen-Unterscheidung trifft, dann ist innen praktisch das, was man selbst macht, irgendwie so Selbstwert und so. Und außen ist dann Marktwert zum Beispiel. Also das heißt, wenn heutzutage zum Beispiel in den Börsen und so die Firmen gehandelt werden, sehr stark nach Marktwert, sehr stark äußerlich. Das ist dann sowas wie die verkaufte Seele praktisch. Also die arbeiten nur noch für den Außen, für den Geldnutzen oder so und haben wenig Blick für das Innere. Also das ist sozusagen ein Ungleichgewicht zwischen Innen und Außen. Kann man das so sehen? Also praktisch, wenn der Nutzen übertrieben wird, dann wird er irgendwie sinnlos.
Also die Frage wäre quasi, ob wenn der Nutzen zum Selbstzweck wird, was passiert dann? Oder? War das richtig?
Naja, also wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir da nicht zu viele Gedankenschritte kühn überspringen. Ne? Also der Börsenwert eines Unternehmens ist nicht sein Nutzen. Ne? Und sozusagen das, was da in einem deregulierten Finanzkapitalismus passiert, sozusagen hat, glaube ich, mit der Kategorie des Nutzens überhaupt wenig zu tun. Ne? Selbst im Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts wäre das der Fall, was Sie sagen. Ja? Also das sind auch Leute völlig nutzlos ausgebeutet worden. Ich glaube, das, worauf Sie hinaus wollen, das ist eine Kritik, die sehr viel früher ansetzt und ansetzen muss, als jetzt nur an der Kritik der aktuellen Verhältnisse, ja, auch wenn die auch zu Recht trifft.
Wir hätten jetzt noch eine Wortmeldung. Würden wir noch machen danach, würde ich
eine
sagen.
Eine Frage, schon, ganz darf kurz.
Darf ich ganz kurz das noch, also eine Frage,
eine Frage ja.
noch stellt, danach würden wir dann informellen Teil des Abends übergehen. Da können Sie, sofern Sie weiter noch hier bleiben, gerne direkte Fragen stellen, vermute ich mal.
Nutzlosigkeit ist Teil jeder Kultur, jeder Zivilisation zu allen Zeiten. Ist es eine absurde Frage, nachzudenken über den evolutionären Aspekt von Nutzlosigkeit oder ist es legitim? So im Rahmen der momentanen Debatte um Evolutionsgeschichte. Das ist eine Frage.
Also ich bin jetzt nicht sicher, ob Sie das direkt in einem biologischen Sinne meinen. Also von
die ja. evolutionsgeschichtlichen Aspekte mhm. des Menschen und
mhm.
so weiter.
Das ja, also
vom Nutzen der Evolution.
Ja. Ja. Aha, ja.
Für die Evolution.
Mhm. Also wenn es etwas gibt, was Darwin in Bezug auf die Evolution gedacht hat, dann dass die Evolution keine Mission ist. Ne? Also die zielt nicht auf ein Ziel und deswegen gibt es da keinen Nutzen. Ne? Sonst kann ich dazu nur sagen, dass Heusinger zu Recht betont, dass Tiere auch spielen. Das ist eine Tatsache, die in vieler Hinsicht zu denken geben muss, weil das zeigt zum Beispiel, dass Tiere ein Zeitbewusstsein haben müssen. Ne? Die müssen in der Lage sein zu denken, jetzt ist es nicht echt, ne? Wenn die Hunde sozusagen so spielen, wie wenn sie sich ins Ohr beißen würden, aber das nicht wirklich tun. Ne? Also das ist vielleicht ein Aspekt, wo man erkennen kann, dass die Kultur nicht mit dem Menschen beginnt. Und was die Menschen und ihre Geschichte betrifft, glaube ich, kann man vielleicht nur eines erkennen und das ist das, was Heusinger Sorge gemacht hat, nämlich, dass es in der Geschichte der Kultur einen auffälligen Rückgang des Spielelements gibt. Also, dass das Spiel zum Verschwinden tendiert. Und das kann man, glaube ich, auf vielen Ebenen beobachten. Also, zum Beispiel eben eines dieser Themen, wo man so gegenwärtige Askese beobachten kann, wären diese grassierenden Rauchverbote. Ne? Also das, da geht es ja nicht nur um ein Gift, sondern da geht es ja um eine spielerische Kulturform, die sozusagen über mehr als ein Jahrhundert hinweg entwickelt wurde, ne? An die sich Umgangsformen knüpfen, an die sich eine Kultur knüpft, an die sich elegante Verhaltensformen knüpfen. Ne? Haben Sie mal Feuer oder so, das ist ja auch sozusagen eine Form, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Ja? Möchten Sie vielleicht auch eine Zigarette? Das ist eine elementare Form des Gabentausches. Ja? Also genau das, was sozusagen der Nützlichkeitsökonomie, ich will ein Schnitzel, kostet aber 12,50 Euro, sozusagen, was dieser Form des Tausches genau entgegengesetzt ist. Diese Form der Großzügigkeit, des Schenkens, der Gabe. Ne? Genau das sozusagen ist ein Element zum Beispiel der Tabakkultur oder auch genauso der anderen Kultur der Genussmittel. Und da haben Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, recht, wenn Sie auf den geschichtlichen Aspekt hinweisen, dass zwar alle Kulturen verschwenden, dass aber nicht alle Kulturen das in gleicher Weise spielerisch tun und dass es hier etwas gibt, was einem Sorgen machen muss, denn wenn nicht spielerisch verschwendet wird, dann wird in einer für die Menschen gefährlichen Weise verschwendet.
Ja, das wäre ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Also ein schönes, also ein abschließendes, auf jeden Fall die Botschaft sehr klar macht, die sozusagen auch Teil Ihres Buches ist. Wenn ich noch darf, würde ich kurz gerne auf drei Veranstaltungen hinweisen und dann gehen wir sozusagen über den ganz, ganz informellen Teil. Das ist noch geöffnet bis 10, ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Gute Stunde. Also der nächste Kepler-Salon-Vortrag wäre am 11.05., Montag, dem 11.05. Da ist Raumfahrtthema, die Rückkehr zum Mond von Keplers Traum ins Raumfahrtzeitalter. Am Mittwoch, dem 13.05. gibt es noch Zukunftsmarkt Behinderung, Normalität abseits der Licht ins Dunkel, Sozialromantik. Und dann wurde ich noch gebeten, im Zusammenhang mit dem Projekt, aus dessen Anlass wir heute hier sind, I like to move it, move it, auf eine Veranstaltung hinzuweisen. Und zwar kommt am 25. Mai, jetzt noch in einiger Ferne, aber dennoch, um 19:30 Uhr, 19:30 Uhr, in der Hafenhalle unten, eben am Hafen, Industriezeile 41a heißt es, kommt eine Weltkoryphäe, ist mir gesagt worden, zum Thema Kreativität, Innovation und Bildung, Sir Ken Robinson aus Großbritannien. Der Vortrag wird gehalten in Englisch, es gibt aber praktisch live simultan Übersetzung auf Deutsch. Und ja, das Ganze hat eben mit dem I like to move it, move it zu tun, wird sicher auch ein spannender Vortrag. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.